Grüne Welle Aachen. Heute mit Franka und Julia.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grüne Welle Aachen. Heute mit Julia und mir, Franka. Wir wollen euch heute so ein bisschen berichten, was seit der letzten Podcast-Folge passiert ist. Und unter anderem ging es da ja um die neuen Entwicklungen, was eine mögliche Koalition angeht. Ja, gibt's da denn was Neues, Julia?
Ja, das fragen wir uns, glaube ich, alle. Das ist eine sehr gute Frage. Also wir waren ja beide im Stadtrat am Mittwoch. Mhm. Wenn ihr das hört, dann ist es schon 2 Wochen her, aber es war der 22.04. Da gab es tatsächlich eine sehr spannende Neuerung im Stadtrat. Und zwar gab es den ersten Antrag bzw. einen geänderten Beschlussentwurf, der zusammen von CDU, SPD, FDP und Volt eingebracht wurde. Und zwar schön mit Briefkopf in Farbe ausgedruckt und auf den Tischen dann, nee, gar nicht, war nicht verteilt, sondern wurde dann spontan ausgeteilt.
Du warst ja von uns Grünen die Einzige, die so einen Zettel irgendwann in der Hand hielt. Wo hattest du den überhaupt her?
Ja, der wurde dann irgendwann rübergereicht.
Ah ja. Ja, immerhin, genau, zu Julia wurde er rübergereicht. Genau, wir anderen mussten dann auf ihr Votum vertrauen, dass das schon okay ist, was da drin steht. Und es wird dann auch nochmal vorgelesen, zum Glück.
Es war auch ein recht langer Beschlussentwurf tatsächlich. Also wir wollen jetzt gar nicht unbedingt darauf eingehen, worum es genau ging. Es war was während der Ausschreibung des Dezernats der Kämmerei. Da hatten wir einen geänderten Beschlussentwurf gemacht und hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass von der neuen Koalition auch was kommt. Mhm. Und dann haben die plötzlich diesen riesen Beschluss vorgelesen mit 2 Unterpunkten. Mhm. Und wir haben alle gesagt, das möchten wir jetzt gerne einmal schriftlich sehen, bevor wir dem zustimmen oder dagegen stimmen. Und dann kam plötzlich dieser Zettel rüber geflattert. Und wir haben uns alle gewundert, warum das nicht mal ausgeteilt wurde.
Da war vielleicht der Drucker kaputt oder so. Aber ja, das heißt zumindest, dass sie sich ja irgendwie nochmal ausgetauscht haben in ihren Koalitionsgesprächen, auch zu aktuellen Themen sich anscheinend dann austauschen.
Aber es scheint da so eine Koordinationsrunde zu geben. Zumindest, dass die Büros im Kontakt miteinander stehen und sowas abstimmen.
Ja. In dem Fall ist es natürlich eher so ein organisatorisches Thema. Also jetzt noch nicht irgendwie, dass man jetzt da eine politische Linie draus lesen kann. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, das wird sehr spannend. Da geht es ja auch um die Ausschreibung dieses Dezernats, also der Kämmerei. Das ist die Person, die für die Finanzen zuständig ist. Das ist ja auch ein hochpolitisches Thema, wer das ist, weil die Person extrem mächtig ist in der Stadtverwaltung. Das wird auf jeden Fall auch ein Thema sein, was in der neuen Koalition besprochen und entschieden werden wird. Mhm. Ja. Naja, wir bleiben dran.
Ja, da sind wir jetzt auch schon fast beim nächsten Thema. Also aus der Kämmerei gab es ja auch in der Zwischenzeit mehrere Nachrichten, die uns erreicht haben. Die erste, fangen wir mit der guten Nachricht an. Unser Haushalt wurde genehmigt für dieses Jahr von der Bezirksregierung. Im Normalfall bedeutet das, dass quasi ab jetzt alle im Haushalt reingeschriebenen Gelder dann eben ausgezahlt werden können auch. Das ist aber jetzt nicht ganz der Fall. Ja, dann kommen wir jetzt sozusagen zur schlechten Nachricht. Die habe ich jetzt mal dir überlassen, Julia.
Dankeschön. Ja, ihr habt ja schon mitbekommen, auch als wir die Folge mit Christiane gemacht haben, die Einschläge kamen immer näher. Es hieß ja immer, hier weniger Gewerbesteuern und da nochmal zusätzliche Millionen für Hilfen zur Erziehung. Also es kam ja immer mehr so neue Hiobsbotschaften um die Ecke. Und jetzt ist es doch soweit, dass wir in eine Haushaltssperre hineingeraten sind. Ja, das liegt daran, dass die Gewerbesteuereinnahmen so krass eingebrochen sind. Beziehungsweise die Prognosen für dieses Jahr. Und nur um euch mal so eine Größenordnung zu geben. Das waren bisher 280 Millionen Euro, die da eingeplant waren. Und dann, schon zu den Haushaltsberatungen, ist diese Prognose runtergegangen auf 245. Das ist natürlich schon deutlich weniger. Und jetzt ist sie nochmal eingebrochen und nochmal 65 Millionen Euro auf 180. Und das kann man sich denken, dass da einfach, also wenn 100 Millionen Euro fehlen, dass das ein Riesenloch in den Haushalt reißt.
Genau, das Gesamtvolumen vom Haushalt ist ja irgendwie halt über 1 Milliarde Euro, aber da macht das ja schon auch einen großen Anteil von aus auf der Einnahmenseite, die man nicht mal ebenso auffängt.
Ja, absolut. Ja, und Franka, was heißt das jetzt?
Ja, gute Frage. Also so ganz konkret können wir euch das leider jetzt auch noch nicht sagen, also was jetzt genau noch durch den Haushalt geht und was dann nicht. Aber es gibt schon mal einen groben Anhaltspunkt. Es gibt eben die Pflichtaufgaben einer Kommune. Ich glaube, da haben wir in einer der ersten Folgen auch schon mal drüber gesprochen. Das sind so Sachen wie Müllabfuhr, das sind Sachen, wie dass wir zum Beispiel Geflüchtete unterbringen, dass es, dass wir Wohnungslose eine Notschlafstelle anbieten. Also es gibt eben Pflichtaufgaben, es gibt aber auch eben freiwillige Aufgaben einer Kommune, und die Pflichtaufgaben, wie es halt schon der Name sagt, sind halt die Pflicht, und die werden auch eben trotz einer Haushaltssperre immer weiter gemacht werden müssen. Und die bei den freiwilligen Aufgaben ist es eben jetzt so, dass die eben jetzt nicht sofort ausgezahlt werden können, sondern jetzt nochmal sozusagen so ein Verfahren durchlaufen.
Und die Pflichtaufgaben sind ja auch der ganz, ganz große Teil. Das muss man auch zur Einordnung vielleicht einmal ein bisschen erklären. Das sind über 90%. Das heißt, die freiwilligen Ausgaben, über die wir als Politik auch überhaupt bestimmen können und die jetzt hier zur Disposition stehen, das sind eh nur 10% des Haushaltsvolumens, Pi mal Daumen. Du meinst gerade schon, der Haushalt ist über 1 Milliarde groß. Ich meine, der ist sogar noch mal angewachsen in den letzten Jahren. Der ist sogar bei 1,3 Milliarden inzwischen. Wenn man jetzt sich mal anguckt, 10% davon, das sind ungefähr 130 Millionen Euro, ein bisschen weniger sogar, glaube ich. Das ist ja überhaupt nur das Geld, was man da jetzt theoretisch einsparen kann. Und das hieße ja, wenn man diese 100 Millionen Euro, die jetzt fehlen, durch diese fehlende Gewerbesteuer, wenn man die alleine durch Kürzung von Leistungen einsparen will, dann muss man ja eigentlich fast alle freiwilligen Leistungen komplett wegkürzen.
Ja.
Oder habe ich da irgendwie einen Rechenfehler?
Also genau, du sagst es eigentlich schon, wir als Kommune haben überhaupt nicht so die Riesenspielräume. Also weder auf der Ausgabenseite, hast du ja schon gerade gesagt, auf der Einnahmenseite sieht es da jetzt nicht viel anders aus. Es gibt zwar eben ein paar kommunale Steuern, die erhoben werden, aber das ist eben jetzt auch nicht dann die Rieseneinkommensschraube, die man jetzt noch riesig drehen könnte. Oder was jetzt Ordnungsgelder und solche, also das sind dann schöne Einnahmen für eine Kommune, aber das macht nicht den Riesenunterschied. Und vielleicht kommen wir da jetzt einmal schon zur Schätzfrage. Also wenn wir als Kommune da jetzt vielleicht gar nicht den riesen Einfluss haben, ist ja die Frage auch so ein bisschen, wie sieht es denn in anderen Kommunen aus? Und da hätte ich jetzt als erste Schätzfrage: von den 396 Kommunen in NRW, was denkst du, wie viele Kommunen haben einen ausgeglichenen Haushalt? Also, dass sie eben gar keine Schulden machen müssen, dass sie sozusagen mehr Einnahmen als Ausgaben haben.
Boah, Düsseldorf, würde ich sagen.
Ja, ich habe jetzt nicht also, die genaue
Liste. Ich wollte gar nicht alle aufzählen, aber Düsseldorf, würde ich sagen, müsste dabei sein. Da gibt es bestimmt noch so ein paar andere sehr wohlhabend, so Meerbusch oder so. Ich würde sagen, dass man die an einer Hand abzählen kann. 9.
Ja, 10.
Echt?
Sehr nah dran, Julia. Es war auf jeden Fall dabei Düren.
Nein.
Doch.
Hat Düren so einen großen Gewerbesteuerzahler oder wieso?
Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch die Seite leider nicht mehr offen, wo die Liste stand. Es war aber Düren, stach mir gerade so ins Auge, und Essen. Essen habe ich auch nicht erwartet.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass eine Ruhrgebietsstadt dabei ist.
Ja, als zweite Frage, es gibt anscheinend noch 10 Städte in NRW, denen es sehr gut geht. Die zweite Frage wäre, wie viele Städte sind in einer Haushaltssicherung?
Können wir einmal kurz erklären, was das ist, ne? Also Haushaltssicherung, vielleicht nochmal kurz zur Haushaltssperre. Das bedeutet ja eigentlich, dass wir die Freiwilligen nicht, dass wir heute, also ab heute keine freiwilligen Maßnahmen mehr durchführen dürfen, sondern dass jede einzelne Maßnahme von der Kämmerei genehmigt werden muss. Also alles, was freiwillig ist, so verstehe ich das, kommt jetzt mal von Greling auf den Tisch und die guckt sich das an und sagt top oder flop. So, ja. Machen wir nicht. Und wenn Frau Greling das entschieden hat, da kommt das zur Kenntnisnahme in den Rat und der Rat kann auch nochmal sagen, sehen wir so, also stimmen wir mit Frau Greling überein oder nicht? Und so wie ich das verstehe, können wir es als Rat auch noch überstimmen. Also so verstehe ich die Information von Frau Greling. Weil der Rat ja doch das höchste Beschluss, was ein Gremium ist. Und wenn wir jetzt in eine Haushaltssicherung kommen würden, dann dürfte das nicht mehr Frau Greling entscheiden und auch nicht der Rat, sondern komplett die Bezirksregierung.
Genau, das wäre ja im Prinzip der Fall, wenn die Bezirksregierung unseren Haushalt nicht genehmigt hätte, dann wären wir in eine Haushaltssicherung gegangen, dass die Bezirksregierung sozusagen uns nicht mehr unsere Entscheidungen überlässt, sondern eben selber für uns Entscheidungen trifft.
Ja, und das ist natürlich für einen Rat gewissermaßen auch eine Kapitulation, wenn man so einen Haushalt bei der Bezirksregierung einreichen muss, weil man sich ja komplett selber entmachtet. Also da können wir ja nichts mehr machen als Rat eigentlich. Ja. So, genau. Wie viele Kommunen sind das in NRW? Ich würde sagen, du meinst 396 gibt es insgesamt? Also wahrscheinlich schon viele im Ruhrgebiet. Ich hätte gedacht, vielleicht so ein Drittel, oder ein gutes Drittel, vielleicht so 150.
Es sind nur 50. Also es sind, würde ich sagen, dann die meisten Kommunen tatsächlich zwischen, dass sie eben keinen ausgeglichenen Haushalt haben und der Haushaltssicherung, also im Prinzip so ein bisschen wie bei uns die Situation. Also nicht gut, aber auch eben noch nicht so schlecht. Es sagen aber die meisten Kommunen, es gab so eine Umfrage, wo die Kommunen eben befragt wurden, wie sie ihre Haushaltslage selber einschätzen. Und da geben die Kommunen eben an, dass sie ihre Lage innerhalb der nächsten Jahre als sehr schlecht einschätzen. Also dass sozusagen sie zwar jetzt gerade geht es irgendwie noch, aber gerade wenn man eben in die Zukunft schaut, sehen eigentlich die meisten Kommunen, dass es eher bergab geht als bergauf.
Ja, das ist ja gewissermaßen so ein Tod auf Raten. Also wenn man sich das anguckt, wie das sich in Aachen entwickelt hat, es liegt ja wirklich nicht daran, dass die Politik so viel ausgegeben hätte, sondern dass die Einnahmen so wegbrechen. Und nicht zuletzt liegt es bestimmt am Iran-Krieg, an den gestiegenen Preisen jetzt. Also ich meine, das sind ja die prognostizierten Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer für dieses Jahr, also für 26. Und da wird ja sowas alles eingepreist, wie dass die Unternehmen jetzt nicht mehr so wettbewerbsfähig sind im internationalen Umfeld oder, weiß ich nicht, dass ihnen die Fachkräfte fehlen. Also ganz viele so Effekte gehen da ja rein. Und ich sehe jetzt nicht, dass es unmittelbar besser wird. Ne? Also weder bei uns noch bei den anderen.
Ja.
Ist auf jeden Fall eine bedrohliche Lage. Und ich glaube, da muss der Bund irgendwann ran. Also das kann ja so nicht weitergehen.
Ja, und wir sehen ja auch an vielen Stellen, dass die Aufgaben, die Kommunen übernehmen, auch halt in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter gewachsen sind. Und wir auch an vielen Stellen, also gerade im Sozialbereich, vom Bund und Land Kürzungen in verschiedenen Bereichen. Ich sage jetzt mal, ein Beispiel ist die Anerkennungsberatung von Berufsabschlüssen aus dem Ausland, die vom Bund nicht mehr gefördert wird, die wir dann als Stadt Aachen selber übernommen haben, weil es ja auch für uns als Stadt wichtig ist, dass Menschen ihre Abschlüsse anerkannt bekommen und das halt ein sehr kompliziertes Verfahren ist. Und wir in Aachen, ja, du hast es ja gesagt, die Fachkräfte brauchen. Dann, also es dreht sich ja irgendwie dann alles im Kreis. Und an vielen Stellen springen wir also dann schon ein für Kürzungen, die aus dem Bund kommen, aber auch gleichzeitig erhöhen sich die Aufgaben. Also sowas wie dann die Kita, dass wir als Kommune einen Kita-Platz für jeden zur Verfügung stellen müssen, was wir als Grüne auch richtig finden. Aber gleichzeitig brauchen wir auch irgendwie die Finanzierung dafür.
Ja, wer bestellt, bezahlt. Ja. Soll der Bund auch bezahlen. Ja, mir macht das auf jeden Fall richtig Sorge mit der Haushaltssperre, weil ich mich frage, welche freiwilligen Leistungen das jetzt alles sind, die gestrichen werden.
Ja.
Also man kann sich jetzt wirklich fragen, ob das eine oder andere Schwimmbad irgendwann geschlossen wird. Das sind Sachen, die werden wir als Politik jetzt diskutieren müssen. Ne? Das wird auf uns zukommen, glaube ich. Oder ob wir zum Beispiel das Solarförderprogramm wieder kürzen, ob wir die freie Kulturszene überhaupt noch fördern können, ob wir ein Stadtbühnenfestival weitererhalten können, ob wir viele soziale Träger weiter so fördern können, wie wir es bisher getan haben. Ich habe das bisher so verstanden, wenn es vertragliche Vereinbarungen gibt, dass die Leistungen dann erstmal nicht gestrichen werden dürfen. Klar, die Stadt ja auch eine Pflicht, den Vertrag zu erfüllen, aber so einen Vertrag, den kann man ja meistens auch kündigen, ne?
Es gibt auch gar nicht so, also es gibt im Jugendbereich eben Leistungsvereinbarungen, was dann Vertrag ist, und das gibt es aber im Sozialbereich eben eigentlich fast gar nicht. Wahrscheinlich mit aus dem Grund, dass man sich dann nicht vertraglich verpflichten will, aus haushalterischen Gründen. Und deswegen, also gerade die im Sozialen, die Leistungen sind da über vertragliche Regelungen nicht gesichert. Und bei mir sind jetzt auch schon einige Anfragen reingegangen, wie ist es denn jetzt? Aber ich kann da ja leider auch im Moment gar keine Klarheit geben. Ja, wir müssen jetzt schauen. Es klingt auf jeden Fall nicht nach einer spaßigen Aufgabe. Und ich finde auch generell, wir machen ja jetzt Kommunalpolitik nicht, um nur jede Woche irgendwem eine schlechte Nachricht zu überbringen. Und am Ende ist das auch demokratiegefährdend, wenn man Kommunen so austrocknen lässt, dass keiner mehr Bock hat, Kommunalpolitik zu machen.
Absolut. Und dass die Lebensqualität in den Städten immer weiter abnimmt.
Ja, weil eben ganz viele Projekte finden ja einfach hier vor Ort statt, die super wichtig sind für unsere Gesellschaft, ja.
Vielleicht noch ein Stück weit eine Entwarnung, was so die Bauprojekte angeht, weil man jetzt ja auch denken würde, dass zum Beispiel das Haus der Neugier auf der Kippe stehen könnte oder andere Bauprojekte, die wir haben, ne, wo zum Beispiel die neue Sporthalle gebaut wird und so weiter. Ich verstehe so aus der Nachricht von Frau Greling heraus, dass die Projekte, die angestoßen sind, nicht in Frage gestellt werden und dass die weiterfinanziert werden können. Und dann steht das Haus der Neugier damit ja auch nicht auf der Kippe, denn was in das Haus der Neugier reinkommt, ist ja unter anderem die Volkshochschule und die ist eine Pflichtaufgabe und damit müssten wir die so oder so irgendwohin verlagern, denn die ist ja aktuell im Bushof und der Bushof ist absolut marode, das wissen wir alle, da regnet es rein und es gibt auch überhaupt keine günstigere Lösung, wo man die VHS hin verlagern könnte. Aber auch andere Projekte stehen, so verstehe ich das bisher, nicht auf der Kippe, sondern werden fortgesetzt.
Ja.
Ja, trotzdem keine rosigen Aussichten. Und wir berichten dann weiter, wenn wir sehen, wie das neue Verfahren dann ist im Rat, ne? Wie dann da abgestimmt wird und was für Maßnahmen dann da alles zur Disposition stehen.
Ja. Also ich glaube, wir Grüne, für uns sind da viele Sachen dabei, die uns wichtig sind. Klimaschutz, soziale Themen, Kultur, hattest du schon gesagt. Das wird sicher nicht einfach, auch nicht für uns einfach, aber ich glaube, ja, wir müssen jetzt irgendwie damit umgehen. Dann komme ich mal zu meinem nächsten Thema, was ich mitgebracht habe, wo wir eigentlich jetzt schon ganz gut dran übergeleitet haben, was alles so für Mist vom Bund auf uns regnet. Das sind die gestrichenen Integrationskurse und das hatten wir jetzt im letzten Sozialausschuss, deswegen wollte ich das hier auch kurz berichten. Vielleicht haben es einige mitbekommen, dass der Innenminister Dobrindt auf Bundesebene Sprach- und Integrationskurse nicht mehr fördern möchte. Dafür sollen alle sofort in den Arbeitsmarkt rein dürfen, was an sich, wenn das jetzt so alleine gekommen wäre, eine gute Idee ist, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn Menschen auch Deutsch lernen und nicht nur in den Arbeitsmarkt geworfen werden. Dazu hatten wir jetzt als Grüne mit mehreren anderen Fraktionen einen Top-Antrag gestellt in verschiedenen Ausschüssen, also im Sozialausschuss, aber auch im VHS-Ausschuss, weil eben die VHS auch viele Sprachkurse anbietet. Genau, und die Änderung, also die jetzt eben vom Innenministerium kommt, ist, dass eben insbesondere die Menschen nicht mehr an Sprachkursen teilnehmen dürfen, die freiwillig an den Kursen teilgenommen haben, also die noch nicht verpflichtet waren, an Kursen teilzunehmen. Und das sind eben Menschen aus der Ukraine zum großen Teil, Personen, die noch im Asylverfahren drin sind und eben Menschen, die geduldet sind. Das heißt, ja, Menschen, die schon einen Asylantrag bewilligt bekommen haben, die müssen eben verpflichteten Sprachkurs machen. Aber eben Menschen, die da vor einem Stadium zum Beispiel noch sind, machen das dann eben, bisher haben sie es freiwillig gemacht, ab jetzt dürfen sie das einfach gar nicht mehr machen, beziehungsweise das wird eben auch nicht mehr vom Bund dann finanziert. In der Sitzung, das war noch vor der Haushaltssperre, war eigentlich unsere Position noch, dass wir auf jeden Fall wollen, dass die Verwaltung uns zumindest sagt, was das kosten würde, das aufzufangen als Stadt oder wie viel wir davon auffangen können. Jetzt mit der Haushaltssperre wird es natürlich noch mal viel schwieriger. Nichtsdestotrotz ist Sprache halt der Zugang zu unserer Gesellschaft, zu Teilhabe.
Ja, da fragt man sich doch wirklich, was der Bund sich dabei gedacht hat. Also, wir haben doch einen Fachkräftemangel und ihr habt doch auch über das Demografiekonzept gesprochen in der letzten Folge. Wir haben eine Gesellschaft, die zunehmend immer überaltert und da kommen junge Menschen nach Deutschland, die arbeiten möchten, die unsere Sprache lernen möchten, die freiwillig Integrationskurse besuchen und Deutsch lernen und die hält man jetzt davon ab, unsere Sprache zu lernen, damit die am Ende nicht im Arbeitsmarkt teilnehmen können. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, was der Bund sich dabei denkt. Also es ist mir wirklich unerklärlich. Also dass man sparen muss, schön und gut, aber dass man an dieser Stelle spart, da hätte man doch am Ende x-mal das Geld, was man da eingespart hat, wieder rausbekommen, wenn die Leute am Ende Steuern zahlen und im Arbeitsmarkt teilnehmen.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich dachte auch, Fehler macht man nur einmal. Wir hatten ja in den 80er Jahren die sogenannten Gastarbeiter, die ja, wie der Name schon sagt, erwartet wurden, dass sie irgendwann das Land einfach wieder verlassen, die dann auch dementsprechend zu gar nicht integriert wurden und die keine Sprachangebote bekommen haben, wo sich jetzt Leute aufregen, dass sich irgendwie Parallelgesellschaften bilden, dass Menschen schon lange hier wohnen und nicht Deutsch können, wo man so ist, ja, sie hatten halt auch gar keine Möglichkeit, Deutsch zu lernen, weil sie eben mit dem Überleben ihrer Familie beschäftigt waren und kein Angebot bekommen haben. Also all diese negativen Folgen daraus sieht man ja und dass man dann das Gleiche einfach nochmal machen will, verstehe ich auch nicht. Also für mich entsteht halt der Eindruck, dass die CDU auf Bundesebene da einfach der AfD hinterher rennt.
Das ist populistisch.
Ja.
Also
Aber ich glaube auch nicht, dass sie dadurch Wähler zurückgewinnt.
Nee, auf keinen Fall. Also auf jeden Fall auch, wenn der ein oder andere das schafft, von den Menschen, die jetzt Asyl beantragt haben, irgendwann mal eingebürgert zu werden, hoffe ich, dass die auf jeden Fall dann nicht CDU wählen.
Ja. Ja, was auf jeden Fall zumindest ganz schön war im Ausschuss, dass zumindest die CDU in Aachen da anscheinend eine andere Meinung hat als die Bundes-CDU und sich da auch gegen ausgesprochen haben. Und genau, nach dieser Vorlage jetzt in den Ausschüssen soll das Ganze eben auch nochmal in den Rat kommen. Und ich denke, dass es dann auf jeden Fall auch Sinn macht, wie auch andere Städte das schon mal gemacht haben, so eine Resolution zu machen. Das ist ja immer, wenn der Rat eine Entscheidung nicht beeinflussen kann, dass der Rat dann zumindest eine Resolution macht und dann vielleicht irgendwer auf Bundesebene mal sieht, ah, so und so viele Städte haben sich jetzt hier schon beschwert, weil das einfach scheiße ist. Ah, vielleicht ist es dann auch wirklich nicht so toll und vielleicht kann man das dann mal ändern. Aber ja, das kommt jetzt noch obendrauf auf die Haushaltssperre und passt ganz gut rein.
Habt ihr denn eine Kostenschätzung bekommen im Ausschuss, was es kosten würde, wenn die Stadt das übernimmt?
Ich weiß gar nicht, ob es so einfach ist, dass wir das sozusagen übernehmen, weil die Frage auch ist, ob die Strukturen alle aufrechterhalten werden können, die das sozusagen gerade anbieten. Aber es gab nicht eine Kostenschätzung insgesamt von den Kosten, aber ich glaube, es waren 1,6 tausend Euro. Also 1.600 Euro, die pro Teilnehmer anfallen. Und die müsste man dann eben übernehmen.
In welchem Zeitraum? Ist das dann für ein halbes Jahr oder so?
Wie lange die Kurse gehen, kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen.
Also angenommen, es wäre so ein halbes Jahr, da kann ich auch gut nachvollziehen, dass das für viele Menschen auch einfach nicht zu stemmen ist. Also gerade wenn man nach Deutschland kommt und keine großen Mittel zur Verfügung hat, dann ist es ja keine Summe, die man mal eben so...
Ja.
Aus der
Portemonnaie zahlen. Dass die Leute das selber zahlen, das ist nicht unbedingt jeder leisten. Es gibt immer so einen Eigenanteil, aber der ist dann halt deutlich geringer gewesen. So, damit wir jetzt aber nicht zu negativ aus dieser Folge rauskommen, hast du ja noch ein schönes Thema mitgebracht, Julia.
Ja, genau. Ich dachte, ich bringe mal wieder was aus dem Umweltbereich mit, jetzt wo wir heute mal so eine Folge haben, wo wir beide aus unseren Ausschüssen berichten. Und zwar wollte ich euch über das Flip-Projekt erzählen. Das kennt ihr ja bestimmt. Ich nehme an, Franka, du kennst das auch.
Ja, so. Es wurde schon mal bei uns ja vorgestellt, aber so, ich könnte das jetzt auch nicht alles genau erklären.
Die meisten von euch kennen ja bestimmt so eine Flipwiese. Zum Beispiel gibt es eine da an der Monheimsallee auf dem Parkhaus, zwar im Eurocrest. Die ist relativ groß. Da war ich gestern mit Elke. Wir haben da ein Video für Instagram aufgenommen.
Aha.
Es gibt die aber auch in den Bezirken. Also wenn ihr zu Hause, Hörerinnen und Hörer, wenn ihr irgendwie in einem Bezirk wohnt, dann kennt ihr bestimmt auch irgendwo eine Flipwiese. Es gibt zum Beispiel eine in Brand am Fennbahnweg. Fährt man vorbei, wenn man in die Eifel fährt. Oder es gibt eine in Haaren am Feuerwehrpark, glaube ich, hat Elke gestern gesagt. Oder auf den Hollandwiesen, also Richtung Melaten.
Mhm.
Genau, die gibt es eigentlich in der ganzen Stadt. Und genau, kennt ihr bestimmt. Die blühen auch wunderschön im Sommer. Und die sind Teil eines Projekts. Ich weiß leider gar nicht mehr, wofür das Akronym FLIP steht. Irgendwas mit perfekten Wiesenwelten auf jeden Fall. Und das war ein Projekt, das gab es von 2020 bis 2026 und ist halt jetzt gerade ausgelaufen.
Und was ist jetzt der Unterschied zwischen jetzt der FLIP-Wiese und der normalen Wiese, wie man die jetzt im Kopf hat, der schöne Rasen?
Genau, du sagst es nämlich schon, der Rasen ist nämlich ein Rasen und die Flipwiese ist tatsächlich eine Wiese. Also was man da gemacht hat, ist, man hat den Rasen weggenommen, also wirklich rausgerissen und die Grasnaht auch weg, weil da sonst nicht so viel wachsen kann. Und dann stattdessen so regionales Saatgut eingearbeitet. Also da hat die RWTH vorher erforscht und untersucht, ich glaube, da gibt es auch Daten dazu, welche Wiesen oder welche Gräser und Blumen hier natürlicherweise vorkommen würden und die hat man dann da eingesät. Und genau, die sind dann da gewachsen und das sieht natürlich erstmal ganz anders aus. Vor allem, weil das dann nicht 5-mal im Jahr oder 10-mal im Jahr gemäht wird, sondern eigentlich nur einmal im Jahr oder
ist
zweimal.
Ist ja auch dann kostengünstig, oder?
Genau, ist auch kostengünstig tatsächlich. Und das wächst dann halt schon so einen halben Meter hoch und blüht auch super schön. Also da gibt es dann verschiedene Blumen und Gräser und so weiter. Was aber ganz spannend ist, das wird nur einmal eingesät und die Wiesen gibt es ja zum Teil seit 6 Jahren jetzt, die wurden ja 2020 eingesät und das verändert sich jedes Jahr, was da drauf wächst, weil sich das immer wieder neu aussät Und im ersten Jahr wachsen halt die ganzen Blumen, die da eingesät wurden.
Mhm.
Und dann im zweiten Jahr kommen halt manche schon nicht mehr wieder, weil die gar nicht so richtig für die Fläche eigentlich geeignet waren, weil der Boden nicht so gut war oder der Niederschlag nicht genug oder zu viel oder Sonne oder irgendwas auf dem Standort nicht so gepasst hat. Und über jedes Jahr ändert sich das mehr und gleicht sich mehr dem an, wie es natürlicherweise wäre auf diesem Standort.
Den Bedingungen, ja, okay.
Genau. Mhm. Das wurde uns beim Umweltausschuss vorgestellt. Und man sieht jetzt so nach 6 Jahren, dass sich das eingependelt hat. Also so, man geht mal davon aus, dass was dieses Jahr kommt, dass es ungefähr das gleiche ist wie letztes Jahr.
Okay.
Genau. Und das heißt dann Glatthaferwiesen, habe ich erfahren. Das ist der Fachterminus dafür.
Okay.
Genau.
Und wie oft muss das dann noch gemäht werden? Du hattest ja gesagt, es wird, oder wird es dann gar nicht mehr gemäht?
Genau, das muss muss gemäht werden. Wenn das nicht gemäht wird, dann verbuscht das nämlich. Dann wachsen da irgendwie so Brombeeren oder Haselnusssträucher oder sowas.
Ja.
Oder Birken, also so Pionierhölzer.
Mhm.
Und dann gibt's da keine Wiese mehr. Also das ist wichtig, dass man es mäht einmal im Jahr. Aber auch wichtig, dass man es anders mäht als normalerweise, weil wenn der Stadtbetrieb im Park mäht, dann lässt er das ja einfach liegen, das Gras, und es verrottet dann einfach wieder da, wo es ist.
Ja.
Und das darf man bei so einer Wiese halt nicht machen, weil dann die Nährstoffe immer weiter im Boden bleiben quasi.
Ja.
Man will aber die Nährstoffe rausnehmen.
Okay.
Das heißt, man mäht es einmal im Jahr und das ganze Mahlgut nimmt man halt runter und kippt es irgendwo hin auf die Deponie. Ich weiß es nicht. Nee,
ja.
Am besten irgendwie in so eine Vergärungsanlage oder so. Hauptsache runter. Und dadurch wird die Fläche jedes Jahr von Nährstoffen befreit.
Und das ist dann wiederum Lebensraum für Insekten und vielleicht Grashüpfer. Der Name erinnert so an Grashüpfer.
Das Logo ist auch so ein Grashüpfer. Das ist auch ganz süß eigentlich. Ja, genau. Also das hat die RWTH auch untersucht. Das war nämlich ein Projekt, was die RWTH gemacht hat, zusammen mit der Stadt, mit dem Stadtbetrieb, ich glaube auch mit so einem Naturkundemuseum in Karlsruhe oder so. Also da waren so ganz viele Akteure beteiligt. Und die RWTH ist dann immer so rumgelaufen mit ihren kleinen Lupen und so kleinen Fallen und haben sich angeguckt, was da alles so kreucht und fleucht. Und tatsächlich sind da super viele Käfer, Bienen, andere Insekten, Spinnentiere. Und es wurde dann jedes Jahr neu dieses Monitoring gemacht von einigen Flächen. Das haben wir mal im Ausschuss vorgestellt bekommen. Und tatsächlich sind die Artenzahlen so richtig explodiert. Also es gibt viel, viel mehr verschiedene Arten auf diesen Flächen als vorher.
Ja.
Das ist richtig cool.
Ja, das ist sehr schön. Auch wenn man Kinder hat oder so, dass man nicht irgendwie nur noch im Fernsehen den Schmetterling sich angucken muss.
Genau. Ja, und so Spinnen sind jetzt vielleicht nicht so mega spannend für alle Leute. Aber die Leute bei der RWTH, die es untersucht haben, die sind so sehr nerdig und haben sich so sehr da reingenerdet. Also ich meine, das sind halt BiologInnen, das ist ja deren Job. Und die haben, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, über 50 oder 60 verschiedene Spinnen da schon identifiziert auf dieser einen Wiese.
Für Spinnennerds also auch auf was dabei.
Genau.
Und
falls da Leute dabei sind von euch.
Ihr habt jetzt, also dieses Projekt Flipwiesen, du hast ja gerade gesagt, dass das eigentlich bis dieses Jahr nur lief.
Genau.
Aber wie soll es jetzt weitergehen?
Ja, das wäre nämlich sehr schade gewesen, wenn es ausgelaufen wäre, weil diese Wiesen ja einerseits sich jetzt noch weiterentwickeln sollen. Also die sind jetzt ja über die 5, 6 Jahre haben die sich etabliert und da sind jetzt diese ganzen Arten. Und wir hatten jetzt Sorge, dass die wegkommen, weil das Projekt ja ausgelaufen ist und die Projektförderung halt auch weg ist. Und deswegen haben wir einen Antrag gestellt als Grüne, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass sie dauerhaft erhalten werden.
Ja.
Zumindest hier auf den städtischen Flächen.
Ja.
Es gibt halt auch welche auf privaten Flächen, da können wir natürlich nichts machen. Das sind ja die Privatleute, die das halt entweder machen oder halt auch nicht. Aber für die städtischen Flächen haben wir das beantragt und das ist tatsächlich jetzt auch durchgegangen. Also wir haben jetzt beschlossen im Stadtbetriebsausschuss vor 2 Wochen, dass diese Flächen dauerhaft erhalten bleiben und dass der Stadtbetrieb die auch dauerhaft so extensiv mäht. Also einmal im Jahr.
Ja.
Und dass der Smartgut runtergenommen wird.
Ja, aber eigentlich, also du hast es ja gerade gesagt, man mäht es ja dann deutlich seltener, als man es eigentlich machen würde, ist es ja auch für den Stadtbetrieb eine Erleichterung.
Ja, genau, das fand ich auch echt spannend. Das haben die nämlich auch untersucht jetzt im Rahmen des Projekts. Und das kostet nur halb so viel, wie so einen klassischen Rasen zu pflegen pro Quadratmeter.
Weil dann könnten wir eigentlich mal noch mehr Flipwiesen anlegen und den Haushalt ein bisschen
entlasten. Ich werde es in die nächsten Haushaltsberatungen einbringen,
also,
wenn ich ja noch in der Rolle bin.
Man hat natürlich auch Wiesen oder Rasen, wo man irgendwie für Kinder drauf spielen will und sowas, wo sich vielleicht die Flipwiese dann auf eine andere Art drauf für eignet, vielleicht nicht so zum Fußballspielen oder so, aber vielleicht dann zum Schmetterling beobachten.
Ja, ich glaube, zum Fußballspielen ist ein bisschen, tut's nicht so.
Aber ja, also ich könnte mir schon noch die eine oder andere Stelle vorstellen, wo man vielleicht noch eine Flipwiese hinbekommt.
Ja, absolut. Und was ich auch cool finde an dem Projekt ist, dass es nicht nur um dieses ökologische Monitoring ging, dass man halt nicht nur geguckt hat, welche Arten siedeln sich denn an, wenn ich so eine Wiese quasi renaturiere, sondern dass es auch einen großen Bildungsaspekt hatte. Also es gab super viele Exkursionen dahin, ich glaube über 50 Exkursionen im Jahr für Schulklassen, aber auch für Erwachsene, für Vereine. Also da waren super viele Leute, die sich es angeguckt haben. Und das macht ja auch Spaß, dass man dann da vor Ort die Insekten erkunden kann und die Pflanzen ein bisschen kennenlernen. Also ich habe leider noch keine Exkursion selber mitgemacht. Das war mal irgendwann mal eine, wo wir auch eingeladen waren als Ratsmitglieder oder als Umweltausschussmitglieder. Da konnte ich leider nicht. Und ich werde auf jeden Fall noch dieses Jahr meine Exkursion machen.
Ja,
die gibt es nämlich weiterhin. Also das vielleicht auch für alle von euch zu Hause. Ich glaube, die nächsten 3 Jahre wird es diese Exkursion auf jeden Fall noch geben. Und ist bestimmt spannend.
Gibt es da dann eine Website, die wir verlenken können? Oder?
Ja, genau. Packen wir schon die Shownotes. Also das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt und das zeigt ja, dass man auch mit relativ wenig Geld, also klar, da steckt jetzt schon auch ein Forschungsbudget drin,
klar,
weil da Forschung gemacht wurde, aber dass man mit relativ wenig Geld wirklich was Gutes machen kann, ne?
Ja.
Also einerseits für die Biodiversität, aber halt auch für Menschen, die das sehen und sich auch drüber freuen. Also man sieht auch oft, also wenn ich im Eurokreis bin und da vorbeigehe, dann sehe ich auch oft, dass Leute an diesem Infoschild stehen und sich die Wiese angucken und drüber reden.
Ja. Ja, und auch, dass man irgendwie mal Sachen hinterfragt, ne? Also nur weil irgendwie in Deutschland jeder daran gewöhnt ist, dass jede Wiese halt ein Rasen ist, muss das ja nicht so sein.
Ja, genau. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr schönes Projekt und ich hoffe, dass diese Wiesen dann auch in 10 Jahren noch da sind. Und übrigens, man kann, soweit ich weiß, nach wie vor auch bei sich zu Hause eine Flipwiese anlegen. Also falls ihr irgendwie einen riesen Garten habt mit großen sonnigen Flächen oder so, dann könnt ihr auf jeden Fall da auch noch Saatgut bekommen und könnt euch auch eure eigene Flipwiese machen.
Cool. Dann genau, wir verlinken das Projekt und die hoffentlich die Führung. Und dann kommen wir, nachdem ihr die Führung dann euch in den Terminkalender eintragt, lassen wir den gerade nochmal offen und kommen zu unseren Terminhinweisen für die nächsten Wochen. Ich fange mal an mit dem ersten Hinweis. Das wäre das Wochenende vom 8. bis 10. Mai. Da findet nämlich in Brand das Brander Weinfest statt. Also für alle, die Alkohol gerne trinken oder vielleicht gibt es das auch alkoholfrei, das weiß ich nicht, können sie dann alle nach Brand fahren mit dem Fahrrad da am besten, damit man dann auch noch zurückkommt.
Je nachdem, wie viele Wein man da genossen hat. Vielleicht auch lieber mit dem Taxi. Genau, man merkt auf jeden Fall, es wird früher. Es gibt ganz viele andere Open-Air-Feste noch. Es gibt nämlich auch noch das Zwischenfest am Büchel. Das gab es auch schon ein paar Mal. Ich glaube, das ist jetzt das 5.
Ja.
Genau, das ist ab 16 Uhr dann.
War auf jeden Fall bisher immer sehr cool am Büchel.
Ich glaube, eigentlich hatte man mal gedacht, der Büchel wäre jetzt schon weiter, dass das vierte Zwischenfest das letzte Zwischenfest ist. Aber
dass
jetzt gibt es halt noch ein
schon da wären. Ja. Genau, am Samstag, dem 9.5., dann einen Tag nach dem Zwischenfest, gibt es dann im Frankenberger Viertel das Open Hof, also wie Oppenhof, halt nur getrennt geschrieben. Da sind nämlich die Höfe, die Innenhöfe dann geöffnet und man kann dann mal schauen, wie denn das Frankenberger Viertel von innen quasi aussieht. Und dann gibt es auch oft so Flohmarktstände, also das kann ich auch sehr empfehlen.
Und Musik, Pole Dance, Auftritt gab es letztes Jahr, vielleicht gibt es auch wieder. Wenn ihr durch seid beim Open Hof und ganz viele schöne Sachen auf den Flohmärkten erstanden habt und Konzerte gehört habt, dann könnt ihr noch zum Fahrrad- und Mobilitätstag in der Innenstadt gehen. Da gibt es immer viele Stände von verschiedenen Radinitiativen, ich glaube auch von der Stadt Aachen. Da könnt ihr euch rund ums Rad, aber ich glaube auch neuerdings um den ÖPNV und zu Fuß gehen und so weiter informieren. Und da gibt es eigentlich auch mal ganz schöne Mitmachaktionen.
Ja. Da gab es auf jeden Fall letztes Mal auch eine Fahrradwaschanlage. Also wer ein dreckiges Fahrrad hat, kann da auch hingehen. Dann gibt es in der Woche darauf, dann am Donnerstag, das ist ja der Feiertag, der 14.5., die Karlspreisverleihung an Mario Draghi. Genau, unsere Prognosen, die wir in der Januar-Folge gemacht hatten, wer den Karlspreis bekommt, haben nicht ganz gestimmt. Es geht jetzt eben an den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Und im Rahmen der Karlspreisverleihung gibt es auch immer relativ viel Rahmenprogramm. Auch eben auf dem Katschhof ist ja dann die Bühne aufgebaut. Da kann man auf jeden Fall auch vorbeischauen.
Ich fand eure Prognosen aber durchaus gut. Also
danke.
Kann man sich schon noch inspirieren lassen für nächstes Jahr.
Ich habe immerhin, hatte ich, glaube ich, im Podcast gesagt, dass ich glaube, dass es ein Mann wird.
Da bin ich jetzt aber nicht unbedingt froh drüber, dass das eingetreten ist. Ja, dann haben wir noch einen Veranstaltungshinweis für euch für den 15.05. Und zwar gibt es da noch im Theater Aachen eine ganz coole Veranstaltung. Das heißt Aachen's Got Talent. Das ist um 20 Uhr. Und so wie ich das verstehe, ist es eine offene Bühne, wo jeder und jede mitmachen kann. Wenn ihr irgendwie ein Instrument spielen könnt oder sonst irgendwas aufführen wollt, dann könnt ihr euch da anmelden oder mitmachen. Und wenn ihr nichts aufführen wollt, dann könnt ihr es euch auch einfach angucken.
Da wäre ich dann eher auf der Seite dabei. Dann am gleichen Tag um 16 Uhr gibt es auf dem Markt auch noch das Wonnemond und Sternefest. Da gibt es auch Musik und ich glaube bestimmt auch was zu trinken oder zu essen vielleicht.
Ja, sicherlich, ja. Oder? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen so ähnlich wie spät am Markt.
Ja,
Musik.
Genau.
Mehr live, bestimmt Live-Musik.
Also es gibt viel Angebot in Aachen, viel auch freie Kultur, viel Initiativen, teilweise auch von der Stadt gefördert. Und wir hoffen, dass es noch in Zukunft auch so bleiben wird.
Wir tun unser Bestes.
Genau, wir arbeiten dran.
So, das waren unsere Veranstaltungshinweise. Vielleicht geht ihr ja zu dem einen oder anderen Fest hin, was wir euch hier mitgegeben haben. Und wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal schöne Feiertage. Die gehen jetzt ja wieder los im Mai. Und sehen uns zur nächsten Folge dann Ende Mai.
Dann besprechen wir die neueren Entwicklungen. Genau, mal schauen.
Ja, genau. Bleibt dabei. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.